Liebe Schwestern und Brüder, vieles hat sich, seitdem wir die Texte aufgezeichnet haben, die wir in der Bibel finden, also seit 2000 Jahren, geändert. Das, glaube ich, ist eine Wahrheit, die ich nicht begründen muss, weil wir sie erfahren. Aber es gibt auch Dinge, die haben sich nicht geändert. Und es gibt im Lukas-Evangelium, ganz bewusst hat es wohl Lukas auch so aufgenommen, den Bericht von drei Leuten, die eigentlich das tun, was auch bis heute viele tun. Die sagen, ich bin begeistert von einer Sache. Und wenn man dann fragt, willst du Hand anlegen, sagen sie, ja, schon, nur dieser Termin passt mir nicht. Und ich kenne Leute, die sagen, das ist auch alles schön, was ihr hier macht und die Atmosphäre ist gut und wir kommen auch gerne, aber festlegen, hier dazu zu gehören, das macht man heute nicht. Und dann liest man in der Zeitung, dass die Soziologen sagen, es geht fast allen Institutionen so. Die Gewerkschaften, die haben einen solchen Schwund und die Parteien und die Kirchen, also alles, was so gesellschaftlich relevant ist. Und genau davon erzählt der heutige Predigttext. Wenn ihr den mal einmal wieder einblendet. Guten Morgen. Ja, ihr könntet ihn noch auf der Rückseite des Gottesdienstzettels lesen. Einblenden deshalb, weil da vier Worte stehen, die eigentlich gar nicht zur Bibel gehören, aber die hat Luther ausgesucht. Vom Ernst der Nachfolge. Diese Überschrift, wie gesagt, ist in der Lutherbibel. Andere haben andere Überschriften. Und wir leben ja in einer Spaßgesellschaft. Da spricht man nicht so gerne vom Ernst der Nachfolge. Und ich predige auch lieber so über Bibeltexte, wo uns der Trost Gottes zugesprochen wird, über die Jahreslosung, wo uns die Gegenwart Gottes verheißen wird und wo wir hören, Gott kennt uns alle mit Namen und das mit der Auftakt dazu ist, fürchtet euch nicht. Das brauchen wir auch, glaube ich, in unserer unruhigen Zeit. Aber es gibt auch Bibelworte, die machen uns deutlich, dass Nachfolge Jesu keine private Beliebigkeit ist. Die sprechen tatsächlich vom Ernst der Nachfolge, so auch der Predigttext heute. Als Menschen auf dem Weg waren, sprach einer von ihnen zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Eigentlich muss man diese drei Männer gern haben. Ihre Namen sind uns ebenso unbekannt wie auch der Ausgang dieser Geschichte. Klar ist nur der Hintergrund. Jesus hatte nach Lukas vorher deutlich gemacht, was es bedeutet, wenn man Nachfolger oder Nachfolgerin Jesu werden will. Er hatte davon gesagt, ihr müsst euer Kreuz auf euch nehmen. Der Menschensohn ist in diese Welt gekommen, dass er sein Leben hingibt für alle. Und nun wird das, was grundsätzlich Jesus in der Predigt gesagt hat, an Einzelschicksalen deutlich. Also, diese Männer hatten den Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Vermutlich hatten sie zugehört, als Jesus predigte. Sie waren beeindruckt von seiner Persönlichkeit, vielleicht auch fasziniert von seinen Wundertaten. Und sie bekommen aber nun am eigenen Leib zu spüren, was es heißt, wenn ich mit Jesus leben will, bedeutet das, Punkt, Punkt, Punkt. Und das wollen wir jetzt mal entfalten. Also Jesus wendet hier in der Seelsorge das, was grundsätzlich gilt, auf die Einzelsituation an. Aber hinter diesen Forderungen, und das will ich gleich mal vorwegnehmen, steht im Grunde das Bild Jesu, denn all das, was er von seinen Nachfolgern erwartet, hat er gelebt. Und in diesen drei knapp geschilderten Szenen macht er deutlich, dass er eigentlich nichts anderes will, als uns in seine Lebens- und Liebesgemeinschaft mit ihm zu führen. Das, was also so hart aussieht, das sind nur Steine, die weggeräumt werden müssen, damit wir mit Jesus verbunden sind. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, Glauben bedeutet nicht das Abnicken sämtlicher Dogmen, die in der Bibel stehen. Die übersteigen auch meine Vorstellung. Ich muss keine Vorleistung bringen, wenn es um Glauben geht, dass ich die Jungfrauengeburt bejahe, dass ich glaube, dass es ein Leben danach gibt, sondern ich muss einschlagen, ich muss mich ihm angeloben. Er fragt, ich will mich mit dir verloben. Das Wort kommt auch so in der Bibel vor. Im Blick auf Israel, willst du Ja sagen? Also in Lebensgemeinschaft mit ihm treten. Und seine Worte, die beim ersten Lesen wie eine kalte Dusche auf das Feuer der Begeisterung wirken, sind eigentlich seelsorgerliche Angebote. Überlege genau, was du tun willst. Bedenke, wenn du eine Entscheidung treffen willst, die für das ganze Leben gültig ist. Wie mein Weg aussieht, hat Jesus den Leuten gesagt, wer mir nachfolgen will, der muss nun auch den mir zugewiesenen Weg gehen. Eine nur Begeisterung reicht nicht aus. Und das haben auch schon viele von uns erlebt. Wir können manchmal sehr begeistert sein von Jesus, Hochkonjunktur in unseren Gefühlen haben und hinterher geht es wieder ins Tal. Und da kommt nun einer, der will sich Jesus anschließen. Ich will dir folgen, wohin du gehst, verspricht er. Ob er die Konsequenzen durchdacht hat? Die Bereitschaft ist da. Jesus hat ja auch einmal gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Warum nimmt Jesus ihn nicht mit offenen Armen auf? Es klingt wie eine Abweisung, wenn Jesus auf seinen unbehausten Gehorsamsweg hinweist. Das Wort von den Füchsen und Vögeln ist früher ein geläufiges Sprichwort gewesen, das von der Unbehaustheit des Menschen spricht. Für Vögel reicht ein Nest, für Füchse eine Grube. Aber Sicherheit bietet ihnen das nicht. Ein Sturm kann das Nest zerstören, ein Regenschauer die Grube überschwemmen. Von daher ist das, was für uns Sicherheit bedeutet, ein eigenes Dach über den Kopf, wissen, wohin ich gehöre, im Grunde nur eine relative Sicherheit. Und Jesus will deutlich machen, es gibt eigentlich gar keine diesseitige Sicherheit. Aber bei ihm haben wir eine ewige Zukunft. Hier auf Erden hat er gerade erlebt, wie man ihm die Tür gewiesen hatte. Davon handelt auch das 9. Kapitel. Diejenigen, die ihm nachfolgen, müssen bereit sein, ihre Zukunft nicht durch Versicherungspolicen abzusichern. Für sie muss das Reich Gottes oberste Priorität sein. Und damit lädt Jesus uns in eine Geborgenheit ein, die stärker ist als die Geborgenheit von Besitz und einem eigenen Haus und all dem Schönen und einem Bankkonto. Dass das alles ein Verfalldatum hat, das wissen wir. Als Rockefeller beerdigt wurde, hat jemand den Privatsekretär von Rockefeller gefragt, was hat der denn alles hinterlassen? Die Antwort von dem Privatsekretär war, alles. Er hat nicht die Millionen genannt, aber alles. Also es gibt keine Sicherheit, nur relative Sicherheit, aber bei Jesus gibt es ewige Zukunft. Und deshalb ist dieses eigentlich harte Wort eine Einladung, komm doch zu mir. Wir wissen nicht, ob dieser Mann in dem Satz Jesu eine Abweisung gesehen hat oder eine Einladung herausgehört hat. Jesus wollte ihm jedenfalls deutlich machen, dass es ein Leben in viel größerer Freiheit und Geborgenheit gibt, als sie Vögel haben, die ein Nest bewohnen, und als sie Füchse haben, die ihre Gruben bekennen. Jesus wollte diesen Mann auf seinen Weg mitnehmen. In der zweiten Szene ist es Jesus, der diesen Mann anspricht. In der ersten ist es der Mann selbst, der zu Jesus kommt. Und er sagt also nicht nein, er verschließt sich nicht dem Aufruf Jesus. Er bittet nur um Aufschub. Herr, erlaube mir zuvor, meinen Vater zu begraben. Christ werden, warum eigentlich nicht? Aber zuvor gibt es doch noch so viele wichtige Dinge zu erledigen. Und in diesem Fall ging es um eine pietätvolle Pflichterfüllung gegenüber seiner Familie. Und diese Pflicht wurde auch im Alten Testament eigentlich sehr hoch bewertet. Falls der Vater schon gestorben war, verstößt die Antwort Jesu gegen eine heilige Ordnung und gegen frommen Brauch. Allerdings war der Vater vermutlich noch nicht gestorben. Beerdigungen im Orient duldeten keinen Aufschub. Sie sollten in der Regel noch am Todestag vorgenommen werden. Und wäre dieser Mann wohl nicht unter den Zuhörern Jesu gewesen, wenn sein Vater an diesem Tag gestorben wäre? Vermutlich wollte er sagen, erst wenn mein schwer kranker Vater tot ist, werde ich dir nachfolgen. Dann kann ich unser Haus verlassen. Es gibt sehr viele Zuvors, aber hier lädt Jesus sogar ein, wie gesagt, eine religiöse Pflicht aus dem Alten Testament zu verletzen. Und das bedeutet für uns, Jesus ruft uns, die wir Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu sind, in eine so enge Beziehung zu ihm, sodass all das, was an Sitten, an Gebräuchen, was uns auch lieb und wert ist oder was uns selbstverständlich ist oder was pietätvolle Pflichterfüllung ist, das engt uns ja auch manchmal ein. Das merkt man ja, wenn mal was anders ist. Also bei Jesus, in der Nachfolge Jesu, ist es immer viel anders als vorher. Und das merkt man, wenn in der Gemeinde plötzlich etwas anders ist, wenn mal ein Gottesdienst ganz anders ist, dann haben wir Schwierigkeiten. Aber wenn wir in die Nähe und in die Lebensgemeinschaft mit Jesus kommen, dann merken wir, es gibt wertvolle Riten, es gibt heilige Gewohnheiten, aber noch wichtiger ist die persönliche Gemeinschaft mit ihm. Also erlaube mir zuvor, dass ich noch etwas tue, was auch nach unserer Sicht eigentlich doch selbstverständlich ist. Jesus will deutlich machen, Nachfolge hat höchste Priorität. Du geh hin, lass die Toten ihre Toten begraben. Du geh hin und verkündige das Reich Gottes, denn der Tod ist zwar der letzte Feind, aber er ist der besiegte Feind. Es gibt ein größeres Thema. Nämlich, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Lesen wir in der Bibel. Wir verkündigen den Fürst des Lebens. Es gibt nichts Wichtigeres, das einen zuvor rechtfertigt, wenn es um Nachfolge geht. Und die dritte Szene, die ist in unserem Alltag eigentlich auch immer als Parallele zu sehen. Da ist einer, der will sich Jesus anschließen. Er will seine Dienstzeit bei Jesus aber mit einem Urlaub im Kreis seiner Familie beginnen. Das eigentliche Schlechte an den Gründen, die uns hier vorgestellt werden, ist, dass sie so plausibel sind und so gut sind. Wir beklagen doch zu Recht den Zerfall der Familie und beglückwünschen Menschen, die in einer Familie geborgen sind. Warum ruft Jesus diesen Mann aus diesen Zusammenhängen heraus, die zu unserer bürgerlichen Existenz gehören? Er will uns deutlich machen, dass es in der Tiefe der Nachfolge nur um das eine geht, nämlich dass wir ihm vertrauen lernen. Und das ist eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man ganz bewusst einmal alles an Jesus abgibt und in die zweite Reihe stellt. Dann wird man aus der Beziehung zu ihm plötzlich ein Beschenkter. Wenn man seine Sorgen abgibt und sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird man erleben, dass Gott sich um das sorgt, was eigentlich unseren Alltag macht. Dann brauchen wir das nicht mehr selbst zu tun. Wenn wir unsere Freiheit, wir wollen selbst entscheiden, wie wir leben, wo wir leben, was jetzt wichtig ist, abgeben an Jesus, dann wird er uns als Geschenk geben, das, was wir in der Tat viel wesentlicher brauchen. Wir haben keinen knauserigen Gott. Sind die Worte Jesu zu hart? Wird damit die Entscheidung nicht zu schwer? Manchem vielleicht zu schwer. Wer mit Vorbehaltungen und Bindungen an das, was ein vergängliches Verfalldatum hat, in die Nachfolge starten will, der entscheidet sich eigentlich nur zu einem Mitläufertum mit christlichem Anstrich. Kleine Unentschlossenheiten verderben große Entschlüsse. Es gibt ein Lied von Adolf Frey, da stellt er diese Fragen, nämlich: Werd ich dir folgen, was auch geschieht? Werd ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Werd ich dir folgen ans Ende der Welt, alles verlassen, was mich noch hält? Werd ich den Kampf bis zum Ende bestehen, die Hände am Pflug und nicht mehr rückwärts sehen? Ich habe eben ein paar Zeilen zu dem Pflug übersprungen hier in meinem Konzept, weil wir vorhin ja rückwärts gesehen haben und ich wollte nicht einen Bibeltext lesen, der ganz das Gegenteil sagt. Aber wir haben ja auch gesungen in dem Lied: Nun danket alle Gott, wir danken dir für das, was du bis hierher hast getan. Und das bedeutet, wir wissen, es geht weiter. Aber wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, weil er von dem, was zurückliegt, fasziniert bleibt, festgelegt bleibt, der zieht krumme Furchen im Leben. Und wenn er pflügt, ich habe mal noch als junger Mann bei einem Bauern mit einem Pferd und Pflug ausgeholfen, der darf auch nicht zu weit nach vorne schauen, sondern er muss das nächste Stück im Auge haben. Und das ist das, was uns bindet, wenn wir an die Zukunft denken, was eventuell noch alles kommen kann und was als Schlimmes noch kommen kann, dann wird man gelähmt und wenn man zurückschaut, ist man nicht frei für den nächsten Schritt. Wenn man zurückschaut, um daraus Kraft zu schöpfen, um dankbar zu vertrauen, der Gott, der am letzten Sonntag hier war, der wird auch heute und der wird auch am nächsten Sonntag Leute in seine Nachfolge rufen. Das darf man und das sollte man sogar. Ich will in einem Schlussteil das an einem Bild verdeutlichen. Das ist ein weiter Sprung, aber wenn ihr das einmal zeigt. Im Grunde geht es in diesem Text, in der Antwort Jesu an diese drei Männer darum, dass er sie in eine Verbindlichkeit ruft. Und Verbindlichkeit heißt eine Verbindung haben, verbunden sein. Diese Leuchtboje ist verbunden, wenn man es überträgt in die Bibel, mit dem Bibelwort, das letzten Sonntag Ralf Zintara gesagt hat: Einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Aber da gibt es eine andere Leuchtboje, die denkt: Ich muss erstmal das weite Meer kennenlernen, zuvor noch eine Menge erleben. Oder warum sollte ich ausgerechnet hier verankert sein, wo so viele Stürme sind? Ich suche mir irgendeinen Platz aus, wo immer die Sonne scheint. Also zuvor, bevor ich mich dort festlege, engagiere, zuvor will ich noch Alternativen prüfen. Und das bedeutet, das gilt für manche Leute, die vor dem Anfang ihres Weges mit Jesus stehen. Ich bekehre mich später. Wie viele Leute sagen, im Alter ist immer noch Zeit? Wenn man mal statistisch untersucht, wie viele alte Leute sich bekehren, sind das verhältnismäßig wenige. Und wenn hier im Gemeindeverzeichnis einmal nachgeforscht würde, ob auch über 50, über 60-Jährige Ja gesagt haben zu Jesus und sich taufen lassen, das kommt ganz selten vor. Denn des Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank, auf die wir alle schieben. Jüngere Leute, die vor der Entscheidung stehen, was soll mein Leben prägen, wie will ich meine Zukunft gestalten, die, wenn sie von Jesus hören, kalkulieren das auch als eine Möglichkeit ein. Und dann kommen sie in die Entscheidungssituation, ja oder nein zu sagen. Im Alter sind wir festgelegt. Das war für mich eines meiner schönsten Erlebnisse, als ich mich in Hannover von der Gemeinde verabschiedete, dass von unserer offenen Altenarbeit, die jede Woche einmal war, 4 über 80-Jährige kamen und sagten, wir würden uns noch gerne von dir taufen lassen. Hatte die Gemeinde auch noch nicht so erlebt. Und das hatten wir dann in einem Silvestergottesdienst. Und die eine Frau, die hat sich bekehrt. Da waren wir in Rothenburg an der Fulda, hatten eine Seniorenfreizeit, sitzen nach dem offiziellen Programm abends noch zusammen. Konnte man Getränke und irgendwas zum Knabbern haben. Ein Teil also der Freizeit, die noch nicht müde waren, die saßen da zusammen. Und da kam eine andere Frau rein und sagte, die Frau so und so, und sie nannte ihren Namen, die hat heute Geburtstag, aber sie hatte mir verboten, dass ich das sagen sollte. Ich guckte zur Uhr, ich saß 9:30, holen Sie die, wenn sie im Bett ist, egal. Es ist noch 2,5 Stunden bis Mitternacht. Und dann war doch diese alte Dame so dankbar, dass wir ihren Geburtstag nicht übersehen haben. Sie kam da rein und da saßen alle unsere frommen Leute, für die bis dahin noch meist Wein und Sekt auch noch immer so ein bisschen Sünde waren, und sagte, ich spendiere für alle jetzt eine Sektrunde. Manche wussten nicht genau, wie sie damit umgehen sollten. Aber dann passierte Folgendes. Dann sagte ich zu ihr, ich sage, Frau so und so, Sie kommen doch nun schon so lange in unser offenes Café da. Was ist es eigentlich, was sie da immer wieder hinzieht? Da sagt die vor allem ganz frei, ja, also ich staune, dass es da ältere Damen und Herren gibt, die mit Gott so sprechen, als wenn sie ihn persönlich kennen würden. Ja, ich sage, würden Sie das denn auch gerne? Ja, sagt sie, kann man das denn lernen? Ich sage, das kann man lernen. Und ich sage, das kann Gott Ihnen heute noch als Geburtstagsgeschenk machen. Und dann hat sie vor allem ein Übergabegebet, ich habe versucht, ihr das zu erklären, gesprochen. Am nächsten Tag morgens frage ich sie, ich sage, Frau so und so, war das gestern von mir ein Überfall? Stehen Sie auch jetzt, wo die Sonne scheint, zu Ihrer Entscheidung? Ja, sagt sie. Und dann wurde ihre Stimme etwas leise. Dann sagt sie, aber ich glaube, wenn ich nicht ein Glas Sekt getrunken hätte, hätte ich mich nicht gewagt. Ja. Liebe Schwestern und Brüder, es ist wichtig, dass wir Ja sagen, und zwar sagen mit Konsequenz. Sonst sind wir nämlich, also das ist am Anfang des Weges, aber das, was hier das Bild zeigt, das kann auch passieren, wenn man schon eine längere Zeit in der Gemeinde war, Christ ist, dass man plötzlich doch so nachdenkt, ist das alles? Und dann anfängt zu sehen, was sich andere leisten können. Jemand hat mir neulich gesagt, also wenn ich den Zehnten, den ich gebe, mal ein Jahr aussetzen würde, könnte ich mir auch eine Kreuzfahrt leisten, wie die Nachbarin. Plötzlich kommen solche Gedanken und man könnte sie auf andere Gebiete übertragen. Und dann sagt man sich für eine Zeit lang los. Und dann wird man zu einem Irrlicht. Letztes Beispiel, ich sitze im Zug. Mir gegenüber ein indischer Student, wir kommen ins Gespräch, der war neu in Deutschland. Als er meinen Beruf erfuhr, sagte er, ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich dachte, ich komme in ein christliches Land und jetzt sehe ich, wie die Christen sich verhalten. Und dann schilderte er, was er hier alles so erlebt. Das sind doch alles Christen. Ja, ich sage, Sie müssen das so sehen. Nicht alle, die Schäfer heißen, sind auch ein Schäfer. Nicht alle, die Schneider heißen, sind auch Schneider. Nicht alle, die Müller heißen, haben eine Mühle. Und nicht alle, die Christen heißen, sind Christen. Nun macht das mal einem klar. Und solche, die zwar Christen heißen, aber jetzt wie ein Irrlicht irgendwo sind, die nützen nicht, sondern die schaden sogar. Und deshalb die Frage an uns, sind wir bereit, und damit will ich schließen, heute ganz bewusst eine Verbindlichkeit einzugehen, eine Verbindung einzugehen, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu dem Ort, wo Gott mich hinsteckt, damit ich ein Licht bin. Und nicht Ja zu sagen, wo ich gerne wäre. Ja zu sagen zu Gottes Führung in meinem Leben und zu seinem Herrschaftsanspruch. Und nicht noch zu sagen, aber zuvor will ich das alles nochmal bedenken. Dieses zuvor ist ein Stolperstein. Oder wenn man sagt, hinterher will ich nochmal alles bedenken, ich war ja so jung, oder mancher sagt, ich bin auch fast ins Taufwasser geschubst worden, das gab es auch noch früher. Also wenn ich jetzt fragen würde, meldet euch mal bitte, wenn er von der Jugendkindheit an in einer Gemeinde war, wo nicht irgendwann nach einem Gottesdienst auch ein Älterer dich angesprochen hat, willst du nicht auch dem Heiland dein Herz schenken? Also wo man nicht etwas hat reifen lassen. Das kennen viele, aber das kann man hinterher nachbessern. Und dazu lädt uns dieses Wort ein. Und ich lade heute ein, von einer Unverbindlichkeit zur Verbindlichkeit zu kommen und zu sagen, ja Herr, ich will dir folgen. Gleichzeitig aber das Versprechen, das kann ich euch in Jesu Namen geben. Alles, was hier so hart klingt, das kriegt man hundertfältig wieder. Aber Jesus möchte einmal einen Test machen. Amen.